Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Januar 2023. Ihr hört die allererste Folge Down, Set, Talk in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ein frohes Neues wünschen wir euch. Und ich hoffe auch, dass Adrian Franke gut reingekommen ist.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Du warst ja, das musst du doch aufklären, glaube ich, ob du jetzt in Bayern oder in Franken warst. Da gab es kritische Nachfragen. Auf jeden Fall warst du im Süden unterwegs.
Für mich als Hamburger ist das alles das Gleiche.
Ja, fair. Es ist so wie für mich alles über Frankfurt halt.
Alles südlich der Elbe ist eh Bayern. Ich glaube, es war Franken.
Okay, wichtig.
Ja. Nee, ich bin aber wieder in Berlin, deswegen haben wir auch wieder hier schöne Musik, Jingles, alles da, was das Downset Talk Herz bedarf. Downset Moon Talk, um genau zu sein, etwas später heute. Wir mussten ein bisschen umplanen, aber wir werden heute über den Spieltag sprechen, über den 17. Spieltag der NFL, vorletzter Spieltag in dieser Regular Season. Und wir haben natürlich noch das sehr, sehr interessante, sehr spannende Monday Night Game vor uns. Aber gestern ist auch schon einiges passiert, vor allem in Sachen Playoff-Ambition, Playoff-Rennen. Wir werden in die NFC schauen, wir werden in die AFC schauen. Wir können schon mal den Giants gratulieren zu den Playoffs.
Ja, richtig. Giants, ich meine, irgendwer vor der Saison gesagt hätte, Giants clinchen in Woche 17. Ich hätte es nicht geglaubt, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Also ich müsste jetzt noch mal reinhören, aber ich glaube, in unserer Projection-Folge oder Prediction-Folge, da wurde ich sehr, 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 sehr stark kritisiert, dass ich einen relativ positiven Rekord bei den Giants hatte.
Du warst auf jeden Fall positiver als ich. Ich weiß nicht, ob du Playoffs.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber du warst auf jeden Fall positiver als ich.
Ich kann natürlich hier nur so eine halbe Victory Lap drehen, weil ich war auch weit von den Playoffs entfernt. Also es ist schon krass, was Brian Daboll und Co. da geleistet haben, mit eigentlich ja so ziemlich demselben Roster, zumindest größtenteils wie vergangenes Jahr oder die vergangenen Jahre.
Ja, nee, total. Die hatten ja auch viele so enge Spiele, enge Siege, haben wir auch viel drüber gesprochen. Dann hatten sie jetzt auch wirklich mal ein paar deutliche Niederlagen. Jetzt gestern eben Pflichtaufgabe wirklich erfüllt. Wir kommen ja gleich noch auf die ganzen Playoff-Picture und Implikationen und so weiter. Das werden wir alles aufdröseln heute. Aber dann hast du halt so ein Team, so ein Spiel gegen so ein Colts-Team, das eigentlich nur geschlagen werden will, aber musst du halt auch machen. Und dann gewinnst du 38-10 und das ist eigentlich das, was du sehen willst. Den Bucks müssen wir natürlich auch gratulieren. Wenn wir jetzt gratulieren, die haben es gestern ja nun mal auch geschafft.
Das hätte ich auch jetzt getan. Wir sprechen aber über die Bucks noch ausführlicher. Lass uns aber mal mit anderen Teams starten. Also wir bleiben in der NFC und schauen uns da das Playoff-Rennen an. Vor allem an der Spitze könnte es jetzt tatsächlich noch mal eng werden, beziehungsweise ist es eng geworden. Es wird nächste Woche noch mal spannend, weil die Eagles haben es nicht geschafft, zum zweiten Mal in Folge den Nummer 1 Seed klar zu machen. Ohne Jalen Hurts haben sie gegen die Saints verloren. Deshalb müssen sie zwingend nächste Woche gewinnen, um dann auch die Bye-Week in den Playoffs zu haben. Es gab dann direkt natürlich noch mehr Jalen Hurts vor MVP-Forderungen, weil jetzt ist er nicht da und schon verlieren sie. Aber es war schon auffällig auch, dass in dem ersten Spiel die Offense gut funktioniert hat ohne Jalen Hurts mit Gardner Minshew. Jetzt aber so gar nicht. Lane Johnson, der Offensive Lineman, der verletzt gefehlt hat, ist vielleicht der heimliche MVP.
Genau, sehr guter Take. Genau, der Right Tackle. Also das war wirklich so, ich meine, die Eagles hatten im Prinzip offensiv zwei Lichtblicke. Der Drive kurz nach der Halbzeitpause, wo sie dann auf einmal echt Löcher im Run-Game gerissen haben, aber den Touchdown nicht bekommen haben, wegen dieser, sagen wir mal, diskussionswürdigen Holding-Flagge, die da geflogen ist bei dem vermeintlichen Touchdown-Run. Das heißt, da gehen sie nur mit dem Field Goal raus. Oh,
jetzt erinnere ich mit Dickerson.
Dickerson, der eigentlich so einen Pancake-Block setzt.
Das war ein so sauberer Block und es war so ein dominantes Play und dann kriegt er dafür eine Flagge. Ja. Ich konnte seine Aufregung zu 100% verstehen.
Absolut. Ja. Der Drive, das war ansonsten echt ein guter Drive. Und dann halt der 76-Yard-Touchdown von A.J. Brown, wo er ja so typisch A.J. Brown schon in der Route seinen Gegenspieler so ein bisschen wegräumt. Natürlich gerade so grenzwertig, aber nicht irregulär.
Und dann ich sag Ball mal in der so, Hand wenn der wenn der Defense-Spieler das so gelöst hätte, wäre es eine Flagge gewesen.
Kann gut sein. Muss natürlich auch clever sein. Das war natürlich von Brown fantastisch gemacht auch. Aber es ist halt ein Play und ein Drive letztlich. Und sonst hat die Offense ja gar nichts gemacht. Ich habe wirklich mal das Spiel dann ein bisschen, das war nicht mein ich habe ja immer so ein Hauptscreen-Spiel neben der Red Zone, jeweils im frühen und späten Slot. Das war es eigentlich nicht, aber ich habe es dann immer mehr angefangen zu verfolgen. Aus den ersten 8 offensiven Plays der Eagles haben sie 4 Sacks kassiert. Minshew hatte 3 Minuten vor der Halbzeitpause erst 4 Passversuche überhaupt und 18 Passing Yards. Und zur Halbzeit 61 Total Offense Yards. Das, also, ne, so die Story, natürlich ist irgendwo Jalen Hurts hat gefehlt und Lane Johnson haben gefehlt und die O-Line war nicht so gut wie sonst. Man hat halt schon gemerkt, dass ihnen gerade in so einem Spiel, wo es dann halt irgendwie unangenehm wird, haben ihnen schon viele Sachen gefehlt, die Hurts halt sonst in diesen Situationen mitbringt. Diese relativ einfach natürlich immer relativ gesagt, aber einfachen Conversions bei Third Down aus Empty, was sie machen können mit Hurts als Runner auch. Die Red Zone-Effizienz, all das, was er natürlich auch für das Run-Game öffnet. Und das hat man dann gemerkt. Also Minshew war nicht gut, der eine Punkt, nicht nur als Passer, da hat er auch einiges verfehlt, Accuracy-mäßig, sondern halt auch, was Pocket-Verhalten, Pocket-Management angeht, also von diesen 4 frühen Sacks ging auf jeden Fall einige auf ihn. Gleichzeitig bin ich deswegen jetzt halt auch nicht sonderlich besorgt, irgendwie, weil meine Prognose für die Eagles jetzt nicht wahnsinnig verändert hat. Die Defense war ja trotzdem gut, 7 Sacks in dem Spiel. Eagles haben ja einen All-Time-Rekord sogar aufgestellt. Die haben jetzt 4 Spieler dieses Jahr mit jeweils individuell mindestens 10 Sacks. Das hat es noch nie gegeben, seit Sacks als Statistik gezählt werden. Mhm. Untermauert ihr einfach nochmal, wie stark diese Defensive Front ist, Playmaker-Qualität, das steht außer Frage. Das Ding ist ja wirklich, ich gehe fest davon aus, dass wir Hurts nächste Woche wieder sehen. Und dann, ja, für die Giants geht es um nichts. Die Giants sind der Nummer 6 Seed. Für die geht es um gar nichts und die Frage ist halt dann schon, ob die ernst machen, ob die Leute schonen. Und ich glaube, die Eagles werden das relativ klar gewinnen und werden diese Nummer 1-Seed auch holen. Aber natürlich ist jetzt ein bisschen Drama mit drin. Die Niners und auch die Vikings sind ja jetzt theoretisch in Reichweite. Sind beide ein Spiel jetzt hinten dran.
Die Vikings? Mhm. Die Vikings können noch. Nee, die können nicht mehr den Nummer 1-Seed holen.
Die können, glaube ich, für Tiebreaker nicht mehr. Nee, genau, stimmt. Also Niners können es auf jeden Fall werden, weil die
Cowboys haben natürlich.
Die Cowboys haben natürlich.
Ja.
Siehst du mal, das ist, wenn dann hier die Conference einfach nur nach Playoff-Seeding sortiert, dann fallen die Cowboys weg. Die Cowboys natürlich. Die Niners haben nämlich eben aus dieser ganzen Gruppe den besten Division und den besten Conference-Record. Und die Niners spielen gegen Arizona nächste Woche. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch mal einer dazukommen, ein Sieg in Division und Conference. Und dann haben sie halt da schon echt, Tiebreaker-mäßig sind sie da sehr, sehr gut unterwegs. Und Vikings eben haben ja den direkten Vergleich verloren gegen die Eagles. Genau, und Cowboys könnten natürlich noch mit einem Sieg den Druck da auch noch mal hochschrauben. Also Eagles sollten einfach gewinnen. Aber weiß ich, machst du dir jetzt Sorgen nach diesem Spiel gegen die Saints? Oder also ich ehrlicherweise nicht wirklich.
Nee, ich auch nicht. Gerade wenn Jalen Hurts zurückkommt, aber selbst nächste Woche würde ich auch nochmal überlegen, ja, wie wichtig ist uns die Bye Week oder die Gesundheit von Jalen Hurts? Darüber können wir auch am Donnerstag nochmal drüber sprechen. Eine Sache muss ich natürlich noch hinzufügen, oder muss man noch gesagt haben, zum Thema dominante, gut besetzte, komplette Front, Josh Sweat, das sah gar nicht gut aus, der musste verletzt raus. Ja. Ist dann auch direkt ins Krankenhaus gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon genauere Infos gibt, aber das sah zumindest nicht gut aus. Das könnte ein wichtiger Faktor sein oder ein wichtiger Spieler sein, der dann eben nicht mehr in der Front dabei ist. Aber da müssen wir noch abwarten, was da bei den Untersuchungen rauskommt. Aber es ist noch mehr in der NFC passiert und vor allem haben die Packers mal ein Ausrufezeichen gesetzt und haben gesagt, Leute, wir sind definitiv noch gar nicht tot. Wir spielen noch weiter mit um die Playoffs und die haben jetzt echt gute Chancen. Nach dem Sieg gegen die Minnesota Vikings 41-17, das war ein Statement. Wie gesagt, die Vikings sind damit raus, was den Nummer 1 Seed angeht, waren ja aber eh schon weiter und die Packers sind jetzt im Wildcard-Rennen mittendrin. 66% Chance auf die Playoffs und das war sehr, sehr deutliches Spiel gegen Ende. Ich weiß nicht, wie euphorisch bist du denn jetzt aus Packers Sicht? Sagst du jetzt, okay, jetzt muss man die Packers auch dann für einen tieferen Playoff-Run auf dem Zettel haben? Oder sagst du, naja, für die Vikings ging es ja auch um nichts mehr?
Letzteres würde ich nicht sagen. Die Theorie ging ja auch so ein bisschen rum, dass die Vikings vielleicht so ein bisschen was in der Hinterhand behalten haben für die Playoffs. Könnte ja, das könnte auch ein Rematch sein am Wildcard-Wochenende.
Ich meine, ich habe es auch noch mal gesagt, ne? Hier Stichwort Küchenpsychologie. Ja, genau. Es kann schon sein, wenn du echt nur noch minimalste Chance auf den Nummer 1 Seed hast, du bist aber schon fertig, du bist schon qualifiziert für die Playoffs. Natürlich war mein Argument, ich habe ja auch auf sie getippt dann in unserem Außenseiter-Tippspiel, da war ich ganz weit entfernt, aber mein Argument halt war, man kann hier den Erzrivalen, die Packers, rauskicken aus dem Playoff-Rennen. Ja, gut, das hat dann als Motivation offensichtlich nicht ganz gereicht.
Ja, also ich finde, diese Idee, dass sie da irgendwie geschont haben, die würde ich auf jeden Fall eher ausklammern. Weil in meinen Augen, wenn du sowas machst, dann nimmst du auch Leute raus. Also dann lässt du Kirk.
Nee, ich glaube, nicht bewusst geschont, sondern genau, halt, dass so ein paar Prozent fehlen, dass man im Kopf nicht bei 100% ist, nicht ganz so wach wie in einem Spiel, wo es um alles geht.
Genau. Ich meine, das Ding ist halt, wir haben diese kompletten Meltdowns von den Vikings ja einfach jetzt oft schon gesehen dieses Jahr. Also oft verhältnismäßig für ein Team, das 12-4 halt steht. Wir hatten das gegen die Eagles in der ersten Hälfte, wir hatten es gegen die Cowboys, wir hatten diese erste Hälfte gegen die Colts, jetzt eben auch vor allem diese erste Hälfte gegen die Packers. Diese Spiele, in denen halt nichts läuft und dann auch immer noch mal aus einer anderen Richtung, jetzt nicht unbedingt so zusammenhängt, sondern aus einer anderen Richtung noch mal was obendrauf kommt. Und das Highlight dann ja wirklich der Kick zum Ende der Halbzeit von Crosby aus 56 Yards, der halt wirklich auf die Torstange fällt und dann reindopst. Das ist also der perfekte Schlusspunkt für diese Vikings-Hälfte. Wenn man einfach mal nur so die Eckpunkte aufzählt, sie kassieren einen 105-Yard-Return-Touchdown, einen 75-Yard-Pick-Six, verschießen selbst zwei Field-Goals und kassieren dann dieses richtig bittere Field-Goal noch zum Ende der Halbzeit. Und das sind ja nur die Highlights. Also die Vikings-Perspektive hier in dem Spiel, ja, wir müssen gleich auf jeden Fall über die Packers-Defense sprechen. Die haben Jefferson gut abgemeldet. Jefferson hatte keinen Catch in der ersten Hälfte. Jefferson hatte Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Das muss man ganz klar sagen. Weil als der da bei dieser einen Szene, da kriegt er doch einen Schubser, ja, von Alexander, das soll der auch nicht machen. Aber dann nimmt er seinen Helm runter, will den so nach vorne hauen und haut dem damit eigentlich einem Ref auf die Schulter. Und wenn wir jetzt überlegen, was wir schon Ejections gesehen haben, wo irgendwie jemand, keine Ahnung, rennt zu einem, wo zwei Leute sich irgendwie gerade in den Haaren liegen, rennt dahin und berührt einen Ref auf dem Weg dahin und fliegt dafür raus. Das haben wir dieses Jahr gesehen, solche Szenen. Ja, ja. Ne, Kontakt mit dem Ref kann sehr, sehr schnell eine Ejection sein. Und das war natürlich unabsichtlich, aber also da hätte er sich nicht beschweren dürfen. Die abgefälschte Interception ist natürlich auch von Cousins. Die Verletzung in der Offensive Line, da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen, die dann natürlich das auch nochmal, sehr, sehr schwer gemacht haben, zurückzukommen. Und dann hast du wirklich wieder so ein Spiel, was wir von den Vikings jetzt echt schon öfter hatten dieses Jahr. Eine Sache läuft schief und dann in einem komplett anderen Teil des Spiels läuft auch was schief und dann wieder ganz woanders und so weiter. Und dann legst du 27-3 hinten zur Halbzeit, hast eine komplette, nicht komplette, aber eine stark dezimierte Offensive Line, die auch Penalties dann kassiert, False Starts kassiert, weil natürlich da niemand eingespielt ist, weil der dritte Center auf dem Feld steht. Geht dann gerade so weiter im dritten Viertel, der Strip Sack von Kenny Clark. Also nach diesem Strip-Sack eigentlich haben die Packers das ja dann auch sehr, sehr souverän verwaltet. Ehrlicherweise, ich weiß, du hattest jetzt zuerst zur Packers-Perspektive gefragt, jetzt sind wir irgendwie noch bei den Vikings.
Ich wollte gerade sagen, du bist ein guter Politiker. Man fragt eine Sache und man bekommt eine ganz andere Antwort.
Aber ich finde, die Vikings-Perspektive ist halt auch irgendwie leichter, weil es ändert meine Sichtweise halt einfach nicht auf dieses Team. Wir reden ja im Prinzip seit, ich weiß nicht, 6 Wochen, 8 Wochen darüber, sind die Vikings gut? Wie gut sind die Vikings? Was können die erreichen? Und die Vikings eigentlich unverändert in all diesen Wochen. Die Vikings können in jedem Spiel mit 20 Punkten verlieren. Und es wird mich eigentlich fast nie überraschen. Aber sie können auch das beste Team der Liga schlagen. Und es wird mich nicht wirklich überraschen. Und jetzt diese Art Spiel, wirklich, nochmal, die haben sie jetzt mindestens schon 4-mal gehabt dieses Jahr. Und das ist halt letztlich auch ihre Identität irgendwo Richtung Playoffs. Sie sind halt eine komplette Wundertüte. Mich würde es nicht wundern, im Moment sind sie auf Kurs, gegen die Giants zu spielen in der Wildcard-Runde. Mich würde es nicht wundern, wenn die zu Hause gegen die Giants verlieren. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die das NFC-Championship-Game erreichen und da sogar vielleicht gewinnen. Und das ist ja irgendwo so ein bisschen auch dieser verrückte Charme dieser Vikings-Saison.
Und der Charme der NFL allgemein.
Ja, das auch.
Ich würde aber auch behaupten, ich hätte natürlich auch noch zu den Vikings gefragt, weil ich würde nämlich auch noch behaupten, dass nur die absoluten Top-Teams der NFL es schaffen würden. Und ich meine, die Vikings haben selber schon mal geschafft, von so einem großen Rückstand und so einer verkorksten ersten Hälfte zurückzukommen, dass nur die es schaffen, so viele Kleinigkeiten, die gegen dich laufen, zu verkraften und trotzdem noch ein Spiel gegen gutes Team zu gewinnen. Mhm. Weil du hast die ganzen Sachen ja angesprochen. Da war halt auch viel, natürlich haben sie kein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, aber da war halt auch wirklich viel, was einfach, ja, unglücklich gelaufen ist, gegen sie gelaufen ist. Ganz natürlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Vikings nicht ein Team sind, das davon völlig unbeeindruckt irgendwie dann trotzdem noch ein Spiel locker und leicht gewinnt. Dafür ist auch die Defense zu schlecht. Mhm. Aber ich würde mir da jetzt, ja, natürlich sind sie eine Wildcard, weil sowas den Vikings, aber auch jedem anderen Team irgendwo passieren kann. Nur die Vikings haben dann halt nicht die Qualität, dass dann, also vor allem defensiv, dass dann halt, also es geht halt schnell dann in diese Richtung. Aber allein, ich meine, das hätte ich jetzt zu den Packers auch gesagt. Ich bin jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, oh, jetzt sind die Packers wieder da und jetzt können können die in den Super Bowl einziehen. Ich bin immer noch genauso skeptisch. Also natürlich können sie in die Playoffs kommen, aber wenn sie dann in die Playoffs kommen würden, wäre ich jetzt nicht, oh ja, die Packers haben jetzt einen Lauf und die kommen rein, weil sie brauchten auch irgendwo diese zwei Touchdowns, um das Spiel dann so verwalten zu können. Weil, wie du schon gesagt hast, das erste waren, wie weit war der?
105,
das waren ewig
105 Yards.
105 Yard Return und dann noch dieser Pick Six. Das brauchten sie auch dann. Natürlich haben sie es danach gut gemacht. So das, was wir bei anderen Teams häufig vermissen, dieses Verwalten und dieses dann gut nach Hause bringen. Die Vikings hatten mehr Yards und die Packers haben aus 315 Offensive Yards 41 Punkte gemacht, weil nicht alles Offensive Points waren, Offensive Scores waren, okay. Aber das musst du halt auch erstmal schaffen, ne, mit 315 Total. Yards.
Ist halt super witzig eigentlich, weil das Spiel eigentlich, also wenn wir uns zurück überlegen an Sommer, als wir über die Packers und diese Division gesprochen haben und Green Bay und Devante Adams ist weg und du hast da Rookie Receiver und irgendwie Sammy Watkins und so, die da rumlaufen und Randall Cobb. Und die Idee war ja, was haben die Packers gemacht? Sie haben ja super viel in die Defense investiert. Noch Verträge rausgegeben, zwei Erstrunden-Picks nochmal reingeballert in die Defense, in die Front. Von denen auch zumindest der Linebacker Quay Walker ja auch eine wirklich gute Saison spielt und eine größere Rolle auch bekommen hat. Die Idee war ja eigentlich, dass es ein Packers-Team ist, was defensiv herausragend ist, was ein deutlich verbessertes Special-Teams hat, wo sie da den Coach ja ausgetauscht haben, den Special-Teams-Coordinator, ein besseres Special-Teams kriegt und dann eben in solche Spiele halt häufiger kommt, wo du irgendwie entweder Defense oder Special-Teams oder halt auch mal beide scoren und die Offense dann wirklich mehr so diese Verwaltungs-Offense sein kann. Wir haben eine gute O-Line, wir haben ein gutes Run-Game, wir haben immer noch Aaron Rodgers auf Quarterback und ein paar Plays kann der immer machen und das macht er ja auch immer noch. Und so können wir halt dann Spiele jetzt nicht 40 Punkte machen, aber so können wir dann Spiele irgendwie regelmäßig 23-17 gewinnen. Das war ja eigentlich die Idee von den Packers, also wenn wir jetzt nochmal in die Sommerfolgen gehen würden, haben wir mit Sicherheit darüber auch in der Art irgendwo gesprochen. Das war die Idee von diesem Packers-Team. Und dieses Spiel jetzt war das erste Mal überhaupt, dass wir diese Formel, finde ich, so gesehen haben für Green Bay. Und es war auch das erste Mal überhaupt, dass ich diese Energie und Physis in der Packers-Defense gesehen habe. Mhm. Das habe ich noch nie gesehen diese Saison, was ja für mich auch echt eine Enttäuschung war, weil ich auch sehr, sehr viel erwartet hatte von der Packers-Defense. Die waren halt statistisch, waren die immer ganz gut in Coverage und so. Passing-Defense-Statistiken, ja, auch Advanced-Stats, ja. Aber es war halt immer auch so ein bisschen, ja, okay, dafür sind sie halt furchtbar gegen den Run und irgendwie lassen sie dann doch immer wieder zu viel zu. Und sie spielen sehr soft in ihren Coverages und sie finden nicht so einen richtigen Mittelweg, wenn sie dann mal versuchen, den Run zu stoppen. Und das war jetzt das erste Spiel, in dem ich den Eindruck hatte, dass die Packers auch mal richtig physisch in Coverage waren und auch den Run gestoppt haben. Und es hilft natürlich, Vikings, jetzt haben wir es eben schon mal kurz angesprochen, mal kurz ins Detail zu gehen. Sie haben ja schon mit dem Backup-Center gespielt. Starting-Center Garrett Bradbury war ja nicht dabei. Backup-Center früh verloren, Brian O'Neill, ihren Right-Tackle früh verloren. Und dann war das halt eine total zusammengewürfelte Line. Und die Vikings sind ja eh kein Team jetzt dieses Jahr, was im Run-Game irgendwie eine Identität findet. Und wenn du dann halt mit einer Backup-Line daherkommst, wird es dann noch mal schwieriger. Das hat den Packers natürlich in die Karten gespielt, haben sie gut gestoppt. Und dann eben, hatten wir in der Preview drüber gesprochen auf das Spiel, dass sie halt mehr Man spielen auch die letzten Wochen, dass sie mehr blitzen. Und das fand ich hier richtig, richtig gut umgesetzt. Sie haben von Anfang an eigentlich, haben sie einiges an Man-Coverage gezeigt. Sie waren aggressiv in Coverage, sie haben die Routes eng genommen und eben dieses Justin Jefferson-Thema. Zum einen haben sie ihn viel gedoppelt und sie haben halt Jair Alexander echt auf ihn angesetzt. Jefferson in der ersten Hälfte, 23 Routes. Bei 15 davon war Alexander bei ihm und bei 11 von diesen 15 Routes hat er ihn gepresst. Und das ist für mich halt wirklich so eine Halbzeit, so ein Moment auch nochmal, wo ich gedacht habe, ja, das, was ich gerade hier mir notiert habe aus dem Spiel, aus der ersten Hälfte, das bestätigt das total. Weil so fand ich, sah das auch aus. Sie haben Alexander geholfen dann auch, dass er halt auch aggressiv spielen kann. Und Jefferson war abgemeldet in diesem Spiel. Und nochmal, ich will da auf keinen Fall überreagieren, weil das war eine Vikings-Offense, die ein massives Handicap hatte mit dieser Offensive Line. Aber von der Art und Weise, wie die Packers Defense gespielt hat, hat sie mir in keinem Spiel so gut gefallen wie gestern. Und wenn sie dann halt solche Auftritte bekommen können von ihrer Defense und dann eben dieses Team sein können, wo du sagst, Special Teams macht mal ein Big Play. Ich meine, sie hatten auch einen geblockten Punt auf der anderen Seite, das muss man fairerweise auch sagen. Aber Special Teams macht mal ein Big Play. Defense macht ein, zwei Big Plays. Run Game sieht gut aus. Sie können offensiv auch in so einzelne Shots gehen, weil sie in guten Down-Distance-Situationen sind. Ja, dann sind sie halt ein unangenehmes Team und sie sind der Favorit, um jetzt diese letzte Wildcard in der NFC sich zu holen.
Ja, es hängt aber komplett vom Spiel gegen die Lions ab. Ein Zusatz noch, der Vergleich mit Alexander und Jefferson zu dem ersten Spiel, wo Jefferson ja so abgegangen ist. Ja. Alexander bei 36% von Jeffersons Routes bei ihm gewesen. Zumindest was das Line-Up
und
angeht.
Und das ist dann, das muss man, also ich habe es ja eben die erste Halbzeit-Stats gesagt, und das ist ja dann schon deutlich verwässert. Also erste Halbzeit war 15 von 23 war er bei ihm.
Genau.
In der zweiten Hälfte natürlich, wo die Packers dann hochführen, gehen sie natürlich auch mehr in Zone-Coverage und Prevent-Coverage und so weiter. Und dann spielst du es natürlich auch anders. Aber der Gameplan in der ersten Halbzeit war ganz klar, Alexander auf Jefferson, Double-Coverage und aggressiv drauf.
Es waren unterm Strich ja auch 20 Mal war Alexander bei Jefferson von 31 Routes. Das sind 65%. Ja, 36 im Hinspiel, 65, also das ist eine ganz komplette Veränderung, ganz klares Ding. Ausblick, Lions nächste Woche.
Ja.
Da ist es halt einfach nur wichtig, das zu gewinnen. Wenn sie es gewinnen, sind sie drin, weil sie gegenüber den Seahawks den Tiebreaker haben.
Genau.
Wenn sie verlieren gegen die Lions, dann haben auch die Lions und die Seahawks jeweils noch eine Chance, letzte Wildcard zu erobern. Die haben nämlich auch gewonnen.
Genau, Lions, das wird natürlich der nächste dann ein guter Test dafür, ob sie dann noch das Run-Game der Lions stoppen können.
Das sah gestern sehr gut aus.
Naja, das wird eine andere Herausforderung als dieses Vikings-Run-Game sein. Das Szenario ist eigentlich relativ simpel. Also diese letzte Wildcard entscheidet sich eben nur zwischen diesen drei Teams. Alle anderen sind ja seit gestern durch den Packers-Sieg sind die Commanders eliminiert und sind die Saints eliminiert. Heißt, es geht nur noch um diese drei und Packers eben haben es als einzige selbst in der Hand. Wenn die Packers gewinnen, sind sie drin. Die Lions bräuchten einen eigenen Sieg gegen die Packers und eine Niederlage der Seahawks. Aber die Seahawks spielen gegen die Rams. Also, na gut, gehen wir schon alle davon aus, dass Seattle das gewinnt. Seattle wäre dabei, wenn sie selbst gewinnen und Detroit halt auch gewinnen, also die Packers verlieren. Aber wenn die Packers gewinnen, dann sind sie halt sicher drin. Sie haben es in der eigenen Hand.
Ja, sie können ein unangenehmer Gegner sein, aber ich sehe noch einige Teams in der NFC stärker. Auch ein unangenehmer Gegner sein können die, das war kein Deutsch, oder? Auch die Tampa Bay Buccaneers können ein unangenehmer Gegner sein.
Ich hätte es jetzt, glaube ich, durchgehen lassen.
Ich weiß nicht, ob es richtig war. Ich habe lieber nochmal neu angesetzt. Die Bucs können dann in den Playoffs unangenehm werden und die werden definitiv dabei sein, denn wir haben es ja schon gesagt, die haben gestern mit 30-24 gegen die Carolina Panthers gewonnen, haben damit ihre Division gewonnen und sind am Start. Und die Panthers übrigens damit eliminiert, logischerweise. Mhm. Ist natürlich super, wenn ich hier anfange, ich habe es nicht so gesagt, dass Tom Brady washed ist, aber ich habe schon gesagt, naja, sieht nicht mehr ganz so gut aus. Und dann zeigt er uns so eine Performance wie gestern. 432 Yards, 3 Touchdowns. Mike Evans mit 10 Catches für 207 Yards und 3 Touchdowns. Ja. Die Bucks können halt dann doch noch so ein Spiel haben. Die Frage ist nur, war das vielleicht auch unter dankbarer Hilfe von den Panthers überhaupt erst möglich? Weil da hat man schon gemerkt, dass denen gerade in der Secondary der ein oder andere Spieler fehlt.
Ja, ich habe das getweetet irgendwann Mitte spätes viertes Viertel von dem Spiel. Das eigentlich kann man sagen, die Verletzung von J.C. Horn hat dieses Endspiel so ein bisschen entschieden. Diese drei langen Touchdowns halt auf Mike Evans. Zwei waren, glaube ich, gegen Henderson und einer gegen Taylor. Und Horn wäre natürlich der logische Gegenspieler für Evans gewesen, mit seiner Physis und der Größe und so. Das wäre wahrscheinlich das Matchup gewesen, was wir bekommen hätten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, Mike Evans hätte diese drei Touchdowns so nicht gegen J.C. Horn gehabt. Und das waren ja letztlich die drei Touchdowns der Bucks, dann bis ganz am Ende noch der von Fournette kam, nachdem Darnold kurz vor der eigenen Endzone gefumbled hatte. Aber die Drives davor von den Bucks in diesem Spiel, abgesehen jetzt von diesen drei langen Evans-Touchdowns, waren Fumble, Punt, Missed Field Goal, Punt, Field Goal, Punt, Blocked Field Goal. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Bucks offensiv ansonsten viel gemacht hätten. 10 Punkte insgesamt mit sehr kurzem Feld nach Panthers Turnovern. Und dann hat diese drei langen Touchdowns, natürlich, die zählen auch und die waren auch, und Brady fand ich jetzt auch, Brady gerade individuell hat ein besseres Spiel gemacht als die Wochen davor. Aber man kann jetzt nicht sagen, die Bucks Offense ist jetzt auf einmal wieder da. Nee. Dass sie eben diese Big Plays noch drin haben, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Gleichzeitig bin ich aus dem Spiel auch gegangen und habe mir aufgeschrieben, dass ich schon fand, dass die Probleme in der Offense auch wieder zu sehen waren. Teilweise im Playcalling, teilweise im Game Management, also ne, das offensichtlichste Beispiel, dass sie da kurz vor der Halbzeit bei 4. und 1 vor der gegnerischen 4-Yard-Line ein Field Goal kicken. Play Calling auch, ja, hat sie immer wieder in lange Second- und Third-Down-Situationen gebracht. Oft war es, nochmal, abgesehen von den drei Evans-Touchdowns, oft war es wenig Separation von den Receivern, vor allem in der ersten Hälfte auch, dann viel schneller Druck auf Brady. Das wurde ein bisschen besser in der zweiten Hälfte. Also aus Bucks-Sicht war es jetzt kein Spiel, wo ich sage, da sind sie wieder, so die Bucks, die wir kennen. Aber was ich schon sagen würde, ist zum einen eben nochmal gut zu sehen, dass diese Big Plays noch da sind, dass sie das immer noch drin haben. Und das kann ja eben, das ist ja immer das Ding, wir reden in den Playoff-Szenarien reden wir ja von einzelnen Spielen. Und wenn du halt in einem einzelnen Spiel so ein paar Big Plays raushauen kannst, kannst du den Unterschied machen. Brady's Arm auch, ne, fand ich, sah deutlich besser aus in dem Spiel. Und dann der andere Punkt, die Bucks Front hat mir echt gut gefallen. Da hatte ich gerade auch in der ersten Hälfte, als Carolina ist ja früh in Führung gegangen, erster Drive auch gut, und Tampa Bay offensiv noch nicht so viel gemacht. Da hatte ich auch teilweise echt den Eindruck, dass die Defensive Front der Bucks die so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Ein paar Big Plays mit den Fumbles natürlich auch drin gehabt, aber halt auch die Line kontrolliert, Darnold unter Druck gesetzt. Im Run-Game hatten wir vorher schon drüber gesprochen, nicht viel zugelassen, nachdem sie da im ersten Duell gegen die Panthers nicht gut aussahen. Und wenn sie das eben bekommen, eine gute Defensive Line, ein, zwei Big Plays defensiv, ein, zwei Big Plays offensiv mit Brady. Das ist halt so das Thema. Das ist das, worüber wir, ich glaube, weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, gesprochen hatten. Dann können sie halt immer noch so ein Team sein, wo du aus Cowboys-Sicht, es wird ja auf Bucks gegen Cowboys hinauslaufen in der Wildcard-Runde, wo du aus Cowboys-Sicht halt echt vorsichtig sein musst. Ich bin gleichzeitig immer noch bei diesem Team super skeptisch, weil das gestern.
Es waren die Panthers.
Ja, so würde ich es nicht mal sagen. Ich finde halt eher so explosiv, wie sie halt gestern im Boxscore waren und halt auch mit einzelnen Plays das gemacht haben. Ich finde nicht, dass das jetzt die Offense fair repräsentiert. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel ich auf diese drei Big Plays letztlich offensiv geben soll.
Und ich würde behaupten, dass sie zum einen gegen eine besser besetzte Defense nicht solche Big Plays, also nicht drei davon hinbekommen. Sie sind immer für ein Big Play gut, ja. Gehe ich zu 100% mit, hat man wie gesagt, auch gestern gesehen, aber gegen eine bessere Defense. Und man wird auf eine bessere Defense in den Playoffs treffen, höchstwahrscheinlich. Das also stimmt, alleine.
Ja. Wobei halt auch da kann man wieder sagen, wir werden über das Spiel halt auch ausführlich sprechen, aber die Cowboys ist ja auch eine Defense, die durchaus gerne mal gambelt, so ein bisschen zockt, vielleicht ein, zwei Big Plays kassiert.
Aber sie haben die deutlich bessere Offense.
Das stimmt.
Ich würde behaupten, in den Playoffs triffst du nicht auf ein qualitativ, ich sag jetzt einfach mal so schlechtes Team, auch wenn sie in den letzten Wochen nicht schlecht waren, aber so schlechtes Team wie die Panthers. Du wirst entweder eine deutlich bessere Offense als gegenüberstehen oder einer deutlich besseren Defense. Oder beides im Zweifel.
Ja.
Und ich glaube, ja, sie können unangenehm sein. Und nein, ich würde nicht auf sie setzen, jetzt vor allem auch, wenn es die Cowboys werden. Mhm. Weil ich glaube, sie werden mit besseren Teams dann wieder deutlich mehr Probleme haben. Ja. Vor allem dann auch die eigene Defense, die das natürlich gestern gut gemacht hat. Aber ja, ey, es waren immer noch die Panthers mit Sam Darnold, ne? Also,
weil Darnold nicht schlecht war. Also Darnold
ist ja nicht schlecht, okay, nicht schlecht. Aber es ist, du willst doch in 10 von 10 Fällen die Offense der Cowboys nehmen und Dak Prescott.
Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sag nur, also gerade, wieso wir jetzt auf die Cowboys einschließen, es kann ja nur Dallas oder halt Philly sein, falls die Cowboys wirklich die Eagles noch abfangen sollten.
Und bei Philly ist das Ganze natürlich noch extremer.
Genau, bei den Eagles ist es noch extremer. Ich glaube halt bei den Cowboys, dass das so ein bisschen das bei mir schon im Hinterkopf ist, die sind halt für so offensive Ups und Downs gut und die Defense ist so ein bisschen, da kannst du durchaus auch mal Big Plays anbringen. Das ist einfach nur so für den ersten Playoff-Eindruck schon mal, weil es halt höchstwahrscheinlich auf das Matchup hinausläuft.
Entscheidende Frage oder wichtige Frage. Du bist ein Playoff-Team. Wen würdest du lieber haben im ersten Matchup oder generell in den Playoffs? Die Packers oder die Bucks?
Die Packers oder die Bucks? Oder die Cowboys oder die Bucks?
Nee. Die Packers oder die Bucks. Wen
ich lieber spielen will.
Ja, genau.
Finde ich gar nicht so leicht, ehrlich gesagt.
So.
Ich glaube die Bucks, aber ich find's echt eng.
Wen hättest du lieber? Die Bucks oder die Vikings? Das ist schwierig, ne?
Das ist echt schwierig, ja.
Aber also, da würde ich schon. Also,
bei schon Packers, ich glaube schon die Bucks. Doch, ich glaube schon die Bucks. Also, die Vikings sind halt. Bei den Vikings haben wir halt dieses Jahr, wir haben jetzt oft über die Lows gesprochen, aber wir haben ja auch Highs von den Vikings gesehen, die wir von den Bucks so niemals hatten dieses Jahr. Genau. Und die Chance ist also, ja einfach da, dass du so ein Spiel von den Vikings kriegst, deswegen schon die Bucks.
Ja. Und ich finde es bei Packers Bucks finde ich es auch schwierig. Bei Vikings Bucks finde ich es nicht ganz so schwierig, ehrlicherweise, weil ich die Vikings ja auch insgesamt, glaube ich, noch einen Ticken stärker sehe. Die hätte ich wirklich nicht gern, weil die können halt einfach noch zuverlässiger explodieren, mehr oder weniger.
Genau, ja, das ist, glaube ich, schon fair, ja.
Und wie gesagt, die Bucks, also, ich überlege gerade, wen ich lieber hätte, die Packers oder die Bucks. Das finde ich wirklich, das ist, finde ich, die schwierige Frage hier.
Das war halt von, das
ich
Ding
glaube,
halt,
also, ich glaube, ich hätte lieber die Bucks. Ich traue den Offensiv gegen eine bessere Defense nicht viel zu.
Ich glaube, also auch die Packers haben auf jeden Fall einen höheren Floor.
Ja,
die Bucks können dich halt auch immer noch in so einem Spiel, wenn es halt irgendwann mal klickt mit dieser Receiver-Qualität, die Packers halt einfach nicht haben.
Die Packers haben aber dann auch Big Plays über einen Christian Watson beispielsweise.
Das stimmt, ja.
Schon immer wieder
gezeigt. Nee, ja, ich glaube auch, dass ich die Packers eher einen Ticken stärker sehen würde. Ich meine, ich habe das ja gestern auch, ich glaube auch getweetet, dass ich ehrlicherweise lieber die Panthers Offense in den Playoffs gesehen hätte als die Bucks Offense.
Ja,
aus dem Punkt, weil ich fand gestern die kommen wir ein bisschen auch zu den Panthers noch, die Offense der Panthers gestern, sie hatten halt diese zwei richtig bitteren Turnover. Aber also Play-Design-mäßig, was DJ Moore macht, was Darnold auch gerade im Play-Action-Passspiel machen kann, was sie im Run-Game machen können, gestern konnten sie es nicht, aber was sie im Run-Game uns die letzten 6-7 Wochen gezeigt haben. Irgendwie fand ich die unterhaltsamer, ehrlich gesagt, als die Bucks. Und jetzt gestern waren die Bucks halt echt endlich mal wieder explosiv, aber das war ja wirklich auch das erste Mal seit Wochen.
Ich würde ehrlicherweise die Panthers so ein bisschen ausklammern. Mhm. Natürlich müssen wir da in den nächsten Wochen drauf schauen, wie die jetzt weitermachen, weil die haben die Saison einigermaßen gerettet nach diesem Matt Rhule-Desaster und dieser Matt Rhule-Entlassung also dann
Steve
letztendlich
Wilkes
auch.
Auf jeden Fall ein Kandidat. Der wird auf jeden Fall, glaube ich, einen fairen Shot kriegen auf diesen Job. Und den sollte er auch bekommen, weil das war schon eindrucksvoll, wie sie da das Ruder rumgerissen haben.
Und man hat jetzt auch gesehen, dass man Talent im Team hat. Das haben wir eigentlich auch so erwartet, aber nicht gesehen. Ja. Problem ist halt, sie picken jetzt deutlich später als noch vor.
Aber ja immer noch Top 10.
Ja, okay.
Also ich sag mal,
da wäre noch mehr drin gewesen.
Da wäre noch mehr drin gewesen, das stimmt. Aber wenn wir jetzt auf die Top 10 im Draft gucken, da gibt's ja einige Teams, die, glaube ich, sehr gerne sogar runtertraden würden, wenn du für den Quarterback hochkommen möchtest.
Das stimmt, Chicago, das stimmt. Du kommst hoch, wenn du
Seattle, Arizona.
Wenn du Team,
genau, die Colts an 5 sind halt so ein bisschen der Knackpunkt. Du musst wahrscheinlich vor die Colts kommen. Wir gehen ja alle davon aus, dass Houston einen nimmt an 1 und dann so das Rennen um den zweiten Quarterback und dann musst du wahrscheinlich vor die Colts kommen, je nachdem natürlich, was in Woche 18 noch passiert. Und da könnten dann eben Chicago, Seattle, Arizona so die Trade-Sweet-Spots werden.
Dann lass uns noch mal auf die AFC schauen. Da ist auch ein bisschen was passiert. Denn es sind einige Teams eliminiert worden. Also vor allem, einige nicht. Eins nur. Die Jets haben sich eliminiert.
Die Raiders.
Die Raiders auch, stimmt. Die Raiders dann letztendlich auch noch. Die Jets sind raus, weil sie gegen die Seahawks ziemlich enttäuschend ausgesehen haben und verloren haben. Noch ziemlich deutlich. Das war nicht der Effekt, den wir uns von Mike White und dieser Offense, Mike White in dieser Offense erwünscht hätten.
War so ein bisschen, also ich bin aus dem Spiel auch nochmal gegangen, das war ja eigentlich auch schon mein Take vorher, aber das hat so ein bisschen nochmal untermauert, dass die Jets schon einen Veteran Quarterback in dieser Offseason holen werden. Ob das jetzt Derek Carr wird oder Garoppolo oder so einer aus der Gruppe, aber Zach Wilson wird keine Rolle mehr spielen. Und Mike White ist ja selbst Free Agent. Also du müsstest Mike White ja bezahlen, wenn du den, wenn der deine Lösung sein soll. Und das war schon enttäuschend gestern, weil ich eigentlich schon dachte, ehrlich gesagt dachte ich, dass sie das gewinnen können und dass es zumindest kompetitiv ist, und die Seahawks waren das deutlich bessere Team gestern.
Ja, absolut. Kein guter Auftritt von den Jets, die sind damit raus, haben aber, glaube ich, in die Saison gezeigt, dass man da optimistisch sein kann, was die Zukunft angeht. Und ja, die Raiders sind auch rausgeflogen. Aber sie haben es spannend gemacht. Absolut. Sie haben es sehr, sehr spannend gemacht.
Absolut.
Das war kein Selbstgänger für die San Francisco 49ers. Die mussten in die Overtime. Wie ist es am Ende ausgegangen? 37-43 oder so?
Ich habe jetzt 37-34.
37-34, nicht 43. Ende, genau. 43. Genau. 37-34 in Overtime haben die 49ers das gerettet. Aber Jared Stidham war Starting Quarterback der Raiders, der für den gebenchten Derek Carr reingekommen ist. Und der hätte es fast geschafft, aus der kalten Hose die 49ers zu schlagen. Die 49ers Defense. Eine, wenn nicht die beste der Saison. Und er sah dabei auch gar nicht so verkehrt aus. Natürlich in Overtime, ja, ärgerlich gelaufen. Aber das war schon ein starker Auftritt von Jared Stidham und den Raiders.
Komplett. Also, ich habe mal ein paar Zahlen, um das so ein bisschen einzuordnen. Die Raiders sind jetzt das dritte Team dieses Jahr, das überhaupt mehr als 20 Punkte gegen die Niners gemacht hat. Die anderen zwei waren die Falcons, das war dieses Spiel, wo den Niners die halbe Defense gefehlt hat, und die Chiefs halt. Stidham auch der einzige Quarterback neben Patrick Mahomes, der 3 Touchdown-Pässe gegen diese Niners-Defense in dieser Saison geworfen hat in einem Spiel. Wenn man es noch mehr eingrenzt, abgesehen von diesem Chiefs-Spiel, wo die Niners ja deutlich verloren haben damals, abgesehen von dem Spiel haben die in keinem Spiel mehr als 350 Yards oder mehr als 28 Punkte zugelassen. Und die Raiders hatten über 500 und über 30 natürlich auch. Und das ist ja irgendwo das Großartige an der NFL, dass die Raiders Derek Carr benchen, hauptsächlich um ihren Salary Cap zu schützen, um den Vertrag dann loswerden zu können. Und wir alle gucken darauf und sagen, ja, das ist sportlich natürlich ein klares Downgrade, dass da ein Jared Stidham reinkommt. Und er zündet halt einfach die beste Defense der NFL an. Natürlich hat die Defense auch Plays gemacht. Die Interception von Drake Jackson, nachdem Kerry Hyder den Ball da abfälscht. Das war ein Wendepunkt sogar in dem Spiel, weil da waren die Raiders vorne, 24-21. Und hätten mit einem guten Drive da früh im vierten Viertel auf 2 Scores erhöhen können. Natürlich dann der Bosa-Druck eben, du hast den Wurf gerade kurz nur angesprochen, wo Bosa den Tackle quasi in Stidham reinschiebt, der dann zu dieser leichten Interception von Tashaun Gibson führt. Aber Stidham aufs Spiel gesehen, echt gut. Also der hat Verteidiger manipuliert mit seinen Augen. Der hat unter Druck gut gearbeitet. Rollout-Play-Action-Passspiel sah gut aus. Teilweise sah das ja aus wie eine Shanahan-Offense, was die Raiders da gemacht haben mit den ganzen Bootlegs und so. Auch am Boden als Scrambler immer wieder was rausgeholt. Ich fand bei diesen Outroutes hat er einen guten Zip im Wurf gehabt. Und dann halt einfach so eine Handvoll Würfe, wo du eigentlich denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass Jared Stidham jetzt diese Würfe hier anbringt. Der erste Touchdown, der Touchdown kurz vor der Halbzeit zu Adams, dieser ganze Drive, wie Stidham den gemanagt hat, fand ich richtig, richtig gut. Aber dieser Wurf halt wirklich Zentimeter über die Finger von Javarius Ward und Adams natürlich auch spektakulär, wie er die Füße da noch runterbringt. Der Touchdown früh im dritten Viertel, wo er aus der Pocket rausgeht, wirklich kreiert auch, Play aus, noch verlängert. Und dann geht es in so einen Scramble-Drill über. Adams findet offenen Raum und Stidham bedient ihn komplett offen. Und er geht zum Touchdown. Und dann natürlich auch der Pass, über den glaube ich, jeder mittlerweile gesehen hat. Beziehungsweise der Catch eigentlich eher bei dem Drive zum Ausgleich vor der Overtime. Ja, diesem unglaublichen Adams-Catch, der vielleicht kein Catch war, ich weiß nicht. Ich habe aber immer noch kein Bild gesehen, wo man jetzt irgendwie klar sagen kann, da war der Ball am Boden. Also das war schon echt ein extrem unterhaltsames Spiel. Und die Niners-Defense, so absurd es eigentlich klingt, 34 Punkte kassiert und 500 Yards und alles, die Niners-Defense war eigentlich nicht so schlecht. Das war echt so ein Takeaway, den ich dann hatte, als ich das Spiel da durchanalysiert hatte. Niners-Defense war eigentlich nicht so schlecht. Die haben auch Druck gemacht, die haben Stidham viel unter Druck gesetzt, haben ja auch dadurch einige der Turnover forciert. Hätten ja sogar eigentlich noch einen haben müssen, als die Raiders da bei dem Drive, wo die Raiders das Field Goal dann zum 27-27 schießen. Das wäre ja auch fast so eine Tip-Drill, abgefälschte Interception geworden. Aber Stidham hat halt einfach Plays unter Druck gemacht und Adams hat halt einfach Plays gemacht und Josh Jacobs hat halt einfach Plays gemacht. Wo du dann an irgendeinem Punkt als Defense auch sagen musst, fairerweise kannst du nicht alles verhindern. Ich fand nicht, obwohl das der Boxscore nahelegen würde, ich fand jetzt nicht, dass das ein defensiver Meltdown oder sowas von den Niners war. Deswegen mache ich mir da auch jetzt keine größeren Sorgen Richtung Playoffs. Es war halt einfach wirklich eine Offense-Explosion von den Raiders in einer Situation, wo sie, glaube ich, absolut kein Mensch erwartet hat.
Das lässt vor allem eine Person nicht so gut aussehen im Nachhinein. Das ist Derek Carr.
Das stimmt, ja.
Also muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn Jared Stidham in der Lage ist, gegen einen der besten Defenses der Liga so eine Offense aufs Feld zu bringen und Derek Carr es in den meisten Spielen dieses Jahr gegen schwächere Defenses nicht war. Also, entschuldige bitte, aber das es ist lässt nicht, Derek Carr ja. Das ist, ja, ist schwierig.
Ist so ein bisschen so ein negativer Negativ-Kirsche on top bei einer sehr bitteren Woche für Derek Carr, der natürlich auch das, wir haben ja über das Benching haben wir ja schon gesprochen, aber das ist natürlich schon auch bitter. Du bist eigentlich hier 7-8 Jahre lang Gesicht der Franchise und hast auch echt einigen Shit miterlebt während dieser Zeit, muss man sagen. Und dann wirst du halt so letztlich aus knallharten Businessgründen degradiert, 2 Spiele vor Saisonende. Und dann kommt der Backup rein.
Ja, knallharte Businessgründe. Ich hab's ja schon am Donnerstag gesagt. Ja, vielleicht, aber sportlich hat er halt auch nicht widersprochen.
Nee, genau. Also es war wirklich so, er hat ja mit diesem Vertrag einfach auf sich selbst gewettet. Und die Wette hat er verloren. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Trotzdem, wenn jetzt der Vertrag nicht so wäre, dass halt 40 Millionen Injury Guarantees kicken, wenn er sich jetzt noch verletzt hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich schon die Saison noch zu Ende spielen lassen. Aber ja, so ist das Geschäft dann halt.
Vielleicht wollte aber auch McDaniels Jared Stidham, den er von den Patriots ja gut kennt.
Das stimmt.
Auch mal in seiner Offense sehen.
Glaubst du aber, dass Stidham jetzt irgendwie, also die Raiders werden ja einen neuen Quarterback haben. Carr wird ja gehen, auf die eine oder andere Art. Glaubst du, dass Stidham eine Überlegung überhaupt ist?
Nein, das glaube ich nicht, weil, also, wir müssten es noch, na, ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen kann, weil diese Debütspiele von Quarterbacks, die so fluky sind und deutlich besser ist als vieles, was man danach dann sieht oder zu sehen bekommt. Ja. Die gibt es ja immer wieder. Wir müssten es häufiger noch sehen. Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass er ein guter Backup sein könnte dann nächstes Jahr.
Aber genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Nicht die Nummer 1.
Nee, und die Raiders eben ja wirklich auch an einem Punkt als Team, wo ich glaube nicht, dass sie jetzt den Rebuild einleiten, ehrlich gesagt. Und deswegen, mein Take kennst du ja. Ich glaube, dass die versuchen werden, Brady zu bekommen. Und wenn es Brady nicht wird, dass sie aber trotzdem irgendeine Veteran-Lösung suchen. Ich glaube halt nicht, dass die jetzt irgendwie, dass McDaniels jetzt irgendwie einen Rookie draftet. Also irgendwie glaube ich das nicht.
Sie hätten vor Jahren, hätten sie einen Rookie draften müssen.
Vor dieser Saison. Augen. Also ich habe es ja vor dieser Saison
auch früher
gesagt. Ja, man kann auch schon früher sagen. Aber ich fand die Situation eigentlich vor dieser Saison ideal, um einen Rebuild einzuleiten. Ja. Stattdessen sind sie halt all-in gegangen, was ehrlicherweise eine krasse Fehleinschätzung auch einfach vom eigenen Kader war.
Ja, und vor allem eine, die sie sehr exklusiv hatten. Also,
ja, das stimmt auch.
Wenn man sich die Conference, die Division anguckt, dann braucht es mehr als einen Devonta Adams, um all-in zu gehen.
Ja, Adams, der Chandler Jones ja auch teuer bezahlt.
Ja, stimmt.
Also, die ganze Offseason war ja so in die Richtung, wir greifen jetzt an, wir machen dieses Wettrüsten, das gehen wir mit. Und wahrscheinlich wäre halt wirklich der klügere Weg gewesen, wir traden jetzt Derek Carr, also in der vergangenen Offseason, und starten einen Neustart.
Und da hättest du noch ordentlich was bekommen wahrscheinlich. Also, weil es gab einige Teams, die ja auf Veteran-Suche waren.
Ja, und das war ja
Stell dir vor, Derek Carr bei Washington oder Derek Carr bei den Colts.
Und das war ja vor allem auch das war ja das Jahr, wo eigentlich Derek Carr ein sehr, sehr gutes Standing hatte, weil er dieses Also zum einen, das war ja diese ultra-turbulente Raiders-Saison natürlich, in der alles passiert ist, abseits des Platzes auch. Und dann eben so, last minute noch in die Playoffs gekommen, obwohl offensiv viel auch gefehlt hat und so weiter. Und dieses Spiel dann gegen die Chargers in Woche 18 und so. Also es war ja eigentlich, hatte Carr ein sehr gutes Standing nach der Saison.
Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich sage, man hätte sich schon vor Jahren von Derek Carr trennen müssen, nachdem man gesehen hat, okay, nach oben ist es irgendwie dann doch limitiert. Und es gab Möglichkeiten, sehr viele, früh einen Quarterback zu draften. Man hatte viele First-Round-Picks, mit denen man das realisieren hätte können.
Das ist richtig.
Man hat es nicht gemacht und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir noch mal zum Abschluss ganz kurz aufs Playoff-Rennen in der AFC. Da ist ja auch noch der letzte Wildcard-Platz vergeben oder zu vergeben.
Genau.
Die Patriots haben aktuell den Nummer 7 Seed mit 8-8. Die Dolphins sitzen aber weiterhin im Nacken und auch die Steelers haben mit dem Sieg gegen die Ravens ein paar Chancen behalten können. 15% Wahrscheinlichkeit, dass die es noch schaffen, also nicht, relativ gering.
Aber es ist eigentlich, also wenn man auf die Szenarien guckt, natürlich müssen halt mehrere Dinge passieren, aber so unwahrscheinlich ist es echt nicht. Die Steelers müssen ja, also sie müssen natürlich selbst gewinnen. Die spielen gegen Cleveland, das ist jetzt sicher nicht unmöglich. Und dann brauchen sie halt eine Niederlage von den Patriots gegen die Bills. Und für die Bills geht es halt mutmaßlich um den Nummer 1 Seed in Woche 18. Und dann halt also die kritische vielleicht ist dann halt, sie brauchen auch eine Niederlage von den Dolphins gegen die Jets. Für die Jets geht es jetzt halt um nichts mehr, weil die sind raus. Dolphins aber eben mit dem dritten Quarterback. Die haben, Teddy Bridgewater hat sich ja auch verletzt jetzt diese Woche. Da ist Skylar Thompson wird da spielen. Also, eigener Sieg, Niederlage Patriots, Niederlage Dolphins. So unwahrscheinlich ist das gar nicht.
Und vor allem darf man die Jets nicht unterschätzen hier, weil das ist genau, das gleiche Argument für mich wie letzte Woche für die Vikings, was dann am Ende nicht so gut funktioniert hat. Aber die, also wenn du den Jets sagst, ey, ihr könnt ja den Dolphins die komplette Saison ruinieren mit einem Sieg. Ja. Also die werden und hier schon eine gewisse Motivation mit an den Start bringen.
Und wer ist der Head Coach? Also Robert Saleh wirkt jetzt auf mich nicht so, als würde er da in den Verwaltermodus schalten für dieses Spiel. Das heißt, ja, also nochmal.
Mike White hat auch nochmal wieder was gut zu machen.
Genau, nach dieser Woche. Für den ist es das letzte Spiel, bevor Free Agent wird. Ja, also das ist durchaus auch nochmal relevant. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Und dann könnte es halt echt sein, dass die Steelers Browns schlagen, Dolphins verlieren, Patriots verlieren. Und dann sind sie drin. Und das andere ist eben dieses Fernduell Patriots-Dolphins. Wenn wir darauf noch kurz uns fokussieren, wir jetzt nicht beide verlieren sollten und Pittsburgh gewinnt eben. Direkten Vergleich jetzt ja eben gesplittet mit dem Patriots-Sieg diese Woche. Patriots haben den besseren Division-Record. Der wäre hier der nächste Tiebreaker zwischen den beiden, falls sie den gleichen Record haben sollten. Also wenn zum Beispiel auch beide gewinnen in Woche 18. Wenn die Patriots verlieren und die Dolphins gewinnen, ist Miami drin, egal was Pittsburgh macht. Mhm. Nur wenn die beide verlieren, kann Pittsburgh noch reinkommen. Aber Patriots, in erster Linie haben es erstmal selbst in der Hand. Wenn die gewinnen, dann sind sie dabei. Weil sie haben von diesen drei Teams eben auch den besten Division-Record. Und das wäre dann ein Tiebreaker jeweils. Also, sie haben natürlich auch die schwerste Aufgabe gegen Buffalo. Patriots aber sind mittendrin. Und Miami muss hoffen, dass das irgendwie noch klappt und dass sie da irgendwie noch reinkommen. Weil das wäre natürlich schon, also, wenn du überlegst, wo wir mit den Dolphins vor 4 Wochen standen.
Das ist schon ein legendärer Choke.
Wenn die jetzt 8-9 gehen und die Playoffs verpassen, boah.
Wäre hart.
Das ist schon echt bitter. Und dann natürlich noch als letzten Punkt haben wir die Dynamik in der AFC South eben. Über die haben wir ja schon gesprochen.
Ja. Sieger die hat sich ja unverändert.
Aber eine Sache noch, die man noch sagen muss. Also Sieger aus Jaguars Titans eben. Wird ja auch das Samstagabendspiel sein, das wissen wir ja schon. Das nächste Wochenende gibt es ja am Samstag auch 2 Spiele. Jaguars Titans wird da eines der Standalone-Spiele sein. Sieger aus Jaguars Titans gewinnt die Division. Aber für Jacksonville jetzt, die haben ja gewonnen diese Woche, gibt es eben jetzt noch das Szenario, dass sie als Wildcard drin sein könnten, selbst wenn sie da eben verlieren gegen die Titans. Nämlich, wenn die drei, die wir eben jetzt diskutiert haben, alle verlieren. Also Patriots, Dolphins, Steelers. Wenn die alle drei verlieren und die Jaguars eben auch, dann würden die ja alle 4, 8 und 9 stehen. Von diesen 4 Teams dann aber hat Jacksonville den besten Rekord, was oder hätte dann, wenn wir sozusagen jetzt jedem eine Niederlage geben in diesem Woche 18-Spiel, hätten sie von diesen 4 den besten Rekord. Einmal Division nicht, da sind sie dann gleich auf, aber Conference. Und das wäre dann der Tiebreaker. Also wenn die alle 4 verlieren, wäre Jacksonville als Wildcard mit dabei.
Also viele Dinge sind schon entschieden, aber es gibt in jeder Division noch das Rennen um die letzte Wildcard. Und das wird ziemlich spannend, ziemlich viele Szenarien möglich. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns aber vor allem auch auf das Monday Night Game heute Nacht. Bengals gegen Bills. Das wird ein kleiner Showdown mit Playoff-Vibes. Das war's aber für heute vom Downset Moon Talk. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit der Preview auf Woche 18. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.